Hallo und herzlich willkommen zurück bei den GfK-Helden. Hier ist wie immer Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und SPR. Und das gleich mit zwei Frauen, Marianne Schneider und Petra Biedimpfel. In dieser Episode versuchen wir, eine Methode zu erklären, die sehr auf Visualisierung, Erleben, Erspüren, Intuition, sichtbar machen, gegenständlich, haptisch, ja, auf diese Dinge eher basiert. Es ist ein Versuch, wir haben etwas Schwierigkeiten gehabt, das in Worte zu fassen, eine Methode, die zum Erleben einlädt. Und vielleicht gibt es jemanden unter euch Zuhörern, die sagt, ja, das ist eine Methode, die mich eher anspricht als die eher kognitiv orientierte Einführungsseminare in gewaltfreier Kommunikation. Einfach ein anderer Zugang, eine Variante, um zu sich selbst Selbstklärung zu finden, Konflikte zu lösen, Beziehungen zu klären, Verbindung herzustellen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, viele neue Erkenntnisse. Und los geht's. Hallo Marianne, hallo Petra. Ganz spannendes Thema. Wir sitzen hier in Niederkaufungen im Obstgarten. Ein Trainertreffen, das ist nicht das erste Interview, was hier in Niederkaufungen stattfindet. Ich finde es eine total schöne Atmosphäre, hier zu sitzen. Es ist so eine dörfliche Stille hier, außer die Nachbarn und die Hühner oder den Gockeln, den ich vorhin gehört habe.
Ja, da.
Da ist er. Und wir unterhalten uns jetzt zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und SPR, eine fruchtbare Verbindung. Kommunikationswerkzeug nach Jacques Salomé, SPR. Und ich habe selber noch nicht so viel Ahnung. Ich habe das Buch daheim und bin noch nicht so weit gekommen, weil dann wieder was Wichtiges war und gleichzeitig interessiert es mich. Also wenn ihr mir die Abkürzung gebt, dass ich schneller weiß, um was es geht und was das mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat, inwieweit das sich ergänzt, gegenseitig unterstützt, dann bin ich dankbar, wenn ich danach mehr Antworten habe. Mhm. Und vielleicht gibt es auch Zuhörer draußen, denen es genauso geht, die es auch schon gehört haben und vielleicht dann ja mehr Wissen darüber, ein paar Antworten bekommen haben. Mhm. Bevor wir starten, vielleicht fange ich mit dir an, Marianne. Wer bist du? Vielleicht magst du was von dir erzählen. Wer bist du? Was magst du? Wo kommst du her?
Mhm. Wo komme ich her? Meinst du, wo ich jetzt bin? Jetzt lebe ich seit 30 Jahren, 31, in der Kommune Niederkaufung. Wir waren jetzt gerade die Gastgeberin für dieses Trainerinnen-Treffen, den GfK-Trainerin. Und ich, mein Hauptschwerpunkt hier ist Kommunikationsseminare geben, hauptsächlich mit SPR, aber auch mit der gewaltfreien Kommunikation und Gesang anleiten, also so ein bisschen Chorleitung und Impro-Workshops und sowas.
Impro?
Impro-Gesang.
Impro-Gesang.
Mhm.
Okay. Ja. Okay, und du machst ja mit der Petra das Seminar, die Seminare zusammen, wo ihr SPR unterrichtet.
Mhm.
Magst du zu dir noch was sagen, Petra?
Ja, ich lebe in der Nähe von Göttingen. Mein Thema ist halt auch, Kommunikation weiterzugeben oder Menschen dabei zu begleiten, sich selber bewusster zu werden, was sie ins Handeln bringt, was sie motiviert. Und ja, da ist halt die gewaltfreie Kommunikation, SPR, so meine Basis. Und ansonsten bin ich Körpertherapeutin und arbeite auch im therapeutischen Bereich, unter anderem Menschen, die eine Essstörung haben. Genau, bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Genau, und dadurch webt sich so mein Alltagsleben mit. Mhm. Und daneben bin ich noch Künstlerin und auch mit der Improvisation, mit der Gesangsimprovisation unterwegs.
Also ihr habt beide sehr, sehr viele Überschneidungen auch. Mhm. Ihr macht das Seminar zusammen und ihr gebt beide auch Seminare in gewaltfreier Kommunikation. Wie lange macht ihr jeweils schon, oder kennt, seit wann kennt ihr die gewaltfreie Kommunikation? Wie lange seid ihr schon mit diesem...
Ich seit 2006.
Okay.
Da habe ich das mit einem Seminar mit Marshall zum ersten Mal kennengelernt. Und ja, seitdem bin ich dabei. Mhm. Seitdem
awesome.
Gibt es keinen anderen Weg mehr.
12 Jahre auch schon.
Ja, ich habe hier 2002 mein erstes Einführungsseminar im Tagungshaus teilgenommen, damals bei Beate Ronnefeld. Mhm. Und Marshall Rosenberg habe ich persönlich nicht mehr kennengelernt.
Mhm. Okay. Wie kam es dann dazu, dass ihr mit diesem Werkzeug SPR, mit Kommunikationsmethode, ja, diesem Kommunikationswerkzeug, dass ihr euch befasst habt damit? Wie kam es dazu?
Naja, bei mir kam es frei hausgeschneit. Monika Wilke mit der Monika Flörchinger, die haben zusammen ein Seminar gegeben und mich hat das interessiert. Und ja, es hat mich fasziniert und begeistert, weil da, ja, es ist noch eine andere Herangehensweise, es ist anschaulicher, bildhafter. Symbolhafte Seite wird noch angesprochen und die lag bei mir ziemlich brach. Also ich bin ein sehr vernunftgesteuerter Mensch. Schon allein die gewaltfreie Kommunikation war für mich eine Horizonterweiterung. Diese Gefühle, die es alle gibt und die Bedürfnisse und Spüren. Und ich habe mir total hart getan, jahrelang da ins Spüren zu kommen. Und zum Zeitpunkt war allerdings schon der Knoten geplatzt und ich hatte schon meine ersten Seminare auch gegeben in gewaltfreier Kommunikation und dann kam noch SPR dazu und das war nochmal irgendwie nochmal so eine andere Herangehensweise, die es mir noch mehr erleichtert hat.
Mhm. Erleichtert hat, den Zugang zu dir selber zu finden?
Ja. Mhm. Und vor allem eben zu dieser bildhaft-symbolischen Seite, die ich bei der GfK auch noch nicht so gefunden hatte.
Mhm. Okay, wie war es bei dir, Petra?
Ja, ich habe das hier auf dem Trainerinnen-Treffen zum ersten Mal kennengelernt in Form eines Workshops. Und das war fast wie so eine Offenbarung. Ach, das gibt's auch noch. Also eben dieses Symbolhafte, dieses Haptische. Und ich als Körpertherapeutin liebe das einfach, irgendwas anzufassen. Also auch wenn es Materialien sind. Ne? Also ich bin auch ausgebildet in Eutonie Gerd Alexander und da arbeiten sie ja sehr viel mit Materialien. Und deswegen war das irgendwie gleich so ganz nah. Und ich konnte das im Workshop gar nicht ganz zu Ende machen. Ich musste dann abreisen und ich musste mich anmelden für das erste Training ein Jahr später. Und ich habe mich sofort angemeldet. Es war sofort klar, da geht's weiter. Weil es so andere Gehirnareale in mir auch anspricht. Also ich kann instinktiver, intuitiver noch Antworten in mir finden oder Berührungen finden in mir. Das ist so wie... Ja, ich neige auch, wenn ich dann nur über die Worte gehe, dass ich auch zu kopfig werde oder zu vernunftbetont würde ich gar nicht sagen, aber es ist so mental gesteuert. Und das andere geht so irgendwie sofort in die Emotionen und es dockt einfach irgendwo auf einer ganz anderen Ebene an. Ja, und das hat sich einfach bewährt und bewahrheitet, also wirklich das weiter zu auch reinzunehmen. Und ich mal auch, ne, und da bin ich auch eben... einfach, da bin ich mit diesem Symbolhaften und diesem nicht so ganz Konkreten, also wiederum auch verbunden. Also nicht wie die Konkreten in diesem Sinne wie Sprache, das ist der Tisch, sondern ich fühle den Tisch. Also was hat das für eine Qualität, dieser Tisch? Und das bringt mich irgendwie mehr auch in Verbindung mit mir.
Mhm. Gut, da würde ich gleich mal mehr erfahren gern darüber, das große Warum. Warum, wenn ich jetzt mich dafür interessiere für SPR, warum soll ich mich damit beschäftigen? Also was bringt das mir? Was ist das Ziel, wenn ich mich damit beschäftige? Was kann es mir geben vielleicht? Ich habe jetzt verstanden, durch dieses bildhafte, symbolhafte, haptische, kriege ich einen leichteren Zugang zu meiner Intuition, zu meinem Instinkt, also von weg vom Kopfdenken zu einer anderen, einen Zugang auf eine andere Art und Weise.
Also diese visuellen Werkzeuge bei SPR, die ermöglichen so ein Stück weit mit dem Unbewussten in Dialog zu treten. Also indem ich mir das, was in mir ist, ein Gefühl oder ein Bedürfnis, mir dafür einen Gegenstand nehme, dann kann ich das vor mir sehen. Das kann ich zum Beispiel im Alltag, kann ich mir so ein Symbol auf den Tisch legen und das erinnert mich immer dran, genau dafür wollte ich sorgen, für dieses Bedürfnis. Dann geht es nicht so leicht verloren. Das ist so ein Aspekt.
Also ein Symbol, ein Gegenstand als Symbol für ein Bedürfnis.
Zum Beispiel für Fürsorge, ne? Also für Selbstfürsorge. Wenn ich die Tendenz habe, mich im Alltag zu vergessen, weil ich immer so sehr mit anderen Menschen beschäftigt bin, kann ich das sozusagen in mein Leben installieren, diesen Gegenstand als ein Symbol für die Selbstfürsorge und werde daran erinnert. Das kennen auch schon viele, wenn mit Steinen, dass ich was mit einem Stein in die Hosentasche zu tun, um sich an irgendwas zu erinnern. Ja. Und es wird noch offensichtlicher und es wird beim SPR, ne? Also es ist nicht nur so, dass ich was in die Hosentasche, ich mache es sichtbar, ich stelle es dahin. Ja. Und ich auch in einem Punkt, einem Ort, wo ich wirklich das auch wirklich immer wieder wahrnehme.
Also so vom NLP kenne ich das hier, das Ankern. Einen Anker haben, um in Erinnerung zu rufen oder schöne Referenzerfahrungen als Kraftquelle zu nutzen.
Ja. Also unsere SPR-Lehrerin, die ist zum Beispiel Verhaltensforscherin und die hatte den großen Wunsch, eine Doktorarbeit über Delfine zu schreiben. Dann hat die sich so einen 40 cm oder 30 cm großen Holzdelfin gekauft und hatte den bei der Uni immer dabei, hat den da so vor sich hingestellt, jeder wusste, dieses Team mit dem Delfin. Und irgendwie, die Details habe ich vergessen, jedenfalls am Ende hat sie eine Doktorarbeit über Delfine geschrieben und war da eben lange in Südfrankreich.
Und die hat das gemacht, damit sie immer wieder den Fokus hält, um zum Ziel zu kommen.
Sich selber daran zu erinnern, also diese Ausrichtung, diese eigene Ausrichtung, aber auch die Umgebung, die konnte da nicht dran vorbei. Also
sie braucht ja auch Geldgeber, ne?
Ja.
Doktorvater.
Okay. Ich bin sehr praktisch veranlagt. Ich versuche, seitdem ich die GfK kennengelernt habe, die Haltung zu integrieren. Und es ist ein Weg, klar, es geht mal vor und zurück und vor und zurück. Und gleichzeitig ist das der schönste Weg, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Wie würde mich die Methode oder dieses Werkzeug SPR darin unterstützen, schneller in die Integration meiner Haltung zu kommen, also da das schneller zu integrieren, dass ich drin bleiben kann, damit ich öfters reinkomme, diese Haltung zu leben. Was könnte da?
Also da würde ich jetzt nicht so symbolisch vorgehen, ich persönlich, sondern ich würde eher sagen, ich würde erstmal so bei dem inneren Kind gucken, also gucken, welche inneren schmerzhaften Erlebnisse sind denn die mich immer rausbringen aus der Haltung. Also wo habe ich denn meine wunden Punkte, wo ich einfach außer Haut fahre, wenn mich jemand so angeht oder so und da mal hingucken.
Wenn ich das machen würde, Wie würde ich dann vorgehen? Angenommen, ich würde das innere Kindarbeit machen und würde das Werkzeug SPR nutzen, dann würde ich mir ein Symbol suchen für mein inneres Kind und für mich als Erwachsener.
Zum Beispiel.
Und dann habe ich die vor mir und dann denen Empathie geben? Oder
das wäre eine Möglichkeit. Das kann man eine Möglichkeit, dass man das direkt hier auf den Tisch stellt und jeweils mit einem Anteil verbindet. Ich kann aber auch sagen, so ich als Beispiel,
Ich bin zur Heilpraktikerprüfung gegangen und da ist mein inneres Kind also sehr angetriggert gewesen, natürlich sehr viel Angst gehabt, da irgendwie zur Prüfung zu gehen, weil es natürlich auch nicht so tolle Erfahrungen in seinem bisherigen Leben gemacht hat damit. Und es war aber klar, ich will diese Prüfung bestehen. Und dann habe ich das Symbol für mein inneres Kind habe ich zu Hause gelassen und habe gesagt, ich gehe jetzt zur Prüfung und du bleibst hier mit deinen Eltern und mit den Spielkameraden und so. Und ich gehe jetzt los und fahre dahin und mache die Prüfung. Und habe dann meine Erwachsene und meine Kompetenz mitgenommen, als auch als Gegenstand.
Darf ich fragen, was für Gegenstände du, wenn es zu persönlich ist, wenn es passt für dich?
Ja, das eine ist ein Teddy. Mhm. Und meine Kompetenz ist zum Beispiel so ein Kristall. Mhm. Ne, den habe ich mitgenommen und die ist so, was weiß ich, gar nicht so groß, so 10 cm oder was. Und die habe ich ausgepackt und auf den Tisch gestellt und habe zu den Prüfern gesagt, das ist meine Kompetenz, die habe ich mitgebracht. Mhm. Und damit habe ich mich ganz bewusst mit meiner Kompetenz verbunden. Und dadurch habe ich irgendwie, konnte ich mich ganz gut in dieser Prüfung zurechtfinden. Mhm. Also sozusagen meinem Unterbewussten das Signal zu geben, ja, ich weiß eine Menge und ich bringe das jetzt hierher. Mhm. So, und wenn ich das innere Kind mitgenommen hätte, unbewusst, dann wäre ich viel, viel mehr in Bedrängnis gekommen. Ne?
Ja.
So, also auch meinen Ängsten so. Ne? Das war keine leichte Prüfung, also ich bin da ganz schön rumgeschlittert, aber es gab so eine klare Ausrichtung, ich weiß was, ich bin kompetent.
Das heißt, das hatte ich von deiner inneren Einstellung her, von dem Mindset hatte ich das zu einer Überzeugung gebracht, ich kann das, ich schaffe das. Und dieser Kristall war dann eine zusätzliche Kraftquelle, ein zusätzlicher Verstärker. Und wahrscheinlich hat es dir auch den Fokus halten können.
Ja,
Fokus,
ja.
Die Konzentration.
Ja, ja, und auch zu wissen, ich habe wirklich meine Kleine zu Hause gelassen.
Mhm.
Die ist da ganz geschützt.
Die, und ja, störend
muss keine wären. Prüfung machen. Nein.
Ja, okay. Ja, ja. Ja, das, ja. Kann ich nachvollziehen.
Ja. Ich habe immer wieder mit GFK, ich habe ja lange vorher, 2006 habe ich mit GFK angefangen und SPR 2009.
Ja, also die Ausbildung 2011.
Ja, also es waren ein paar Jahre, wo ich nur GFK gemacht habe und ich habe nur gemerkt, in Situationen, ich kann gar kein GFK. Ich falle da völlig raus. Und das habe ich im Nachhinein durch den Weg mit SPR festgestellt, es stand immer meine Kleine vorne. Und die war verletzt und verzweifelt und die kann kein SPR, kein GFK.
Ja.
Die kann diese Werkzeuge nicht nehmen, weil die ist einfach nur emotional. Und durch diese Arbeit mit SPR habe ich das trennen können. Ah, da ist die Erwachsene und da ist die Kleine.
Mhm.
Ah, und wer ist hilfreich?
Mhm. Ja.
Und natürlich springt natürlich erstmal die Kleine auch gerne nach vorne und sagt.
Das heißt, es war einfach für dich, diese SPR ein Werkzeug, weil du einfach sehr haptisch, weil es einfach eine Charaktereigenschaft von dir ist oder so eine Eigenschaft, haptisch unterwegs zu sein.
Visuell. Ja, es hat schon Marianne gut ausgedrückt, dieses Visuelle gibt einfach so, ich weiß nicht, sind es Impulse, sind es Assoziationsketten auch.
Mhm.
Ne? Also wenn ich, was hat diese Tasse mit meiner Befindlichkeit jetzt zu tun? Ne?
Ja. Es sind sehr viele Blumen drauf.
Ja, es ist sehr bunt. Ne?
Innen weiß.
Ja, und ich merke auch, also in der Situation des Interviews gibt es so ein bisschen so die Sorge, dass ich mich darin verliere, in diesen ganzen Mustern auf dieser Tasse. Also das hat was mit meiner Befindlichkeit vielleicht gerade zu tun. Ne? Das gibt mir gerade so, es wäre ganz schön, so einen ganz konkreten Leitfaden zu behalten, damit ich mich nicht in irgendwelchen Geschichten verliere oder irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Also so. Und ja, die Tasse andererseits steht hier fest, ne, und ich sitze hier und es ist auch so konkret hier die Situation mit dir oder mit uns hier. So. Also so als lasse ich mich führen, ne, von dem Gegenstand, den ich jetzt ganz unbewusst gewählt habe. Ne.
Ja. Okay, ich merke, ich brauche noch ein paar Informationen, damit ich dieses Tool noch besser verstehe. Verwendet werden Symbole. Es werden Gegenstände verwendet, um die Haptik zu haben, Bilder.
Ja, auch man kann auch Beziehungsdarstellungen mit Personen machen. Das ist dann keine Aufstellungsarbeit. Also SPR, Menschen, die legen Wert auf den Unterschied sozusagen das Beziehungsdarstellung, keine Aufstellung. Aber sowas wird eben auch verwendet. Also da werden, können dann auch innere Anteile können mit verkörpert werden durch Person oder eben Konfliktpartei und also verschiedene Konfliktparteien. Dann kann man da zum Beispiel sich bewusst machen, ah, das Verhalten von der Person. Ich sehe im Moment nur das Verhalten, ich sehe gar nicht die Person. Das ist ja so ein Klassiker. Ne? Also jemand hat ein Verhalten, was mich kolossal an die Decke bringt. Und ich sehe den gar nicht. Ich sehe gar nicht den Menschen dahinter. Ich sehe nur dieses Verhalten. Und wenn ich mir bewusst mache, ah, dieser Mensch, der hat total viele Facetten und das ist ein Teil davon. Es gibt noch ganz viel anderes an diesen Menschen zu entdecken. Also kann ich auch auf die Seite stellen. Und dann komme ich wieder in Verbindung mit der Person selber.
Wie würdest du das konkret machen? Wie funktioniert das? Wie würdest du da vorgehen?
Es gibt ja den Beziehungsschal. Also würde jetzt so jemand einladen, jemanden zu nehmen für das Gegenüber. Die Person. Also
Stellvertreter.
Ja. Und ein Stellvertreter für das Verhalten. Ja. Und das steht davor. Möglichst vielleicht noch eine Person, die größer ist. Weil es ist oft wirklich so, dass man... Und dann gibt es meine eigene emotionale Reaktion, die steht vielleicht vor mir. Also ich bin eigentlich so ein bisschen blind. Wir sehen uns nicht gegenseitig. Und wenn wir das irgendwie schaffen, uns Einfühlung zu geben, also ich, die Person, die Protagonistin, sich Einfühlung zu geben, und mal zu gucken, was ist denn diese emotionale Reaktion? Was steckt denn dahinter? Also eigentlich bräuchte ich doch unbedingt. Ich wollte so gerne gesehen werden. Und dieser Typ da hinten, der sieht mich einfach immer nicht. Das macht mich wahnsinnig. Gesehen werden, ja. Also diese Selbsteinfühlung halt, kennen wir ja, klassisch GFK. Und dann kann ich den vielleicht zur Seite stellen. Und dann schaffe ich es vielleicht auch, irgendwie dieses Verhalten mal so ein Stück zur Seite zu stellen und mal mich mit dieser Person zu verbinden.
Die hinter dem Verhalten gestanden hat.
Ja. Und das sind dann zwei unterschiedliche Personen, die im Raum stehen.
Genau,
und dann wird der wirklich,
genau.
Das Verhalten wird dann weggestellt.
Genau, und das passiert wirklich. Ne? Das passiert wirklich.
Das ist halt jetzt irgendwie verbal, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, SPR mit Worten zu beschreiben, weil es ist...
Was ich noch ergänzen...
Ich hab ein Bild bekommen jetzt.
Okay. Was ich noch ergänzend sagen kann, wenn du dir Selbstanfühlung gibt, die Protagonistin gibt sich Selbstanfühlung, und stellt fest, sie fühlt sich so und so, dann kann ich auch eine Person oder einen Gegenstand dazu holen für diese Gefühle.
Ja.
Oder und dann, ich brauche das und das. Und dann holen wir eine Person oder einen Gegenstand für diese Bedürfnisse.
Mhm.
Und dann wie ganz klassisch GFK zu fühlen, wie ist das denn, wenn das erfüllt ist? Mhm. Und ich kann auch das Bedürfnis, was weiß ich, nach Freiheit sagen, ja, wo soll denn das stehen?
Mhm.
Und dann, ja, ich hätte es gerne im Rücken. Und dann gibt es die Körper, der Körper erinnert sich daran, wie ist es denn, wenn mein Bedürfnis nach Freiheit erfüllt ist? Und wenn ich mit diesem erfüllten Bedürfnis nochmal zu dieser Person mit diesem komischen Verhalten schaue, dann kann ich vielleicht diesen Schritt machen, nee, ich will ja gar keine Beziehung zu dem Verhalten, sondern ich will eine Beziehung zu der Person haben.
Mhm.
Und das, all diese ganzen Schritte werden sichtbar gemacht. Und so kombiniert sich das auch ganz, ganz klar mit der GFK.
Okay, das heißt, der Unterschied... Soweit ich das jetzt verstanden habe.
Mhm.
Bei der GFK habe ich das im Kopf und arbeite vielleicht mit Rollenspielen oder innerlich oder bearbeite das danach und mache mir meine Selbstempathie, Bedürfnisse bewusst etc. Und bei SPR habe ich das visuell vor mir. Es passiert etwas im Raum mit Menschen, mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mit Strategien oder mit dem Verhalten. Spannende Geschichte und es erinnert mich extrem stark an systemische Aufstellungen. Ich bin selber systemischer Organisations- und Familienaufstellungen, Aufsteller. Und finde ich ein spannendes Thema, dieses Aufstellungsthema mit gewaltfreier Kommunikation.
Mhm.
Es hat schon so, geht schon in die Richtung. Also das finde ich total spannend. Sehr hilfreich.
Ja. Und wenn du das gerade einbringst, systemische Arbeit, also wenn ich aus dem Alltag einen Konfliktpartner habe, der immer das Gleiche natürlich tut, ne? weil er auch in seinen Mustern ist oder sie. Und dann kann ich mich als Protagonist mal fragen, woher kenne ich das denn? Warum triggert mich das so? Wer steht eigentlich hinter dir? Hinter diesem, der mich da triggert? Ne? Also, und dann komme ich oft darauf, oh, das kenne ich aus meiner Familie. Da steht ja eigentlich mein Vater oder meine Mutter.
Das heißt, ihr würdet dann systemische Aufstellung machen, also wir nennen es mal so, damit mit Menschen das verstehen, die zuhören. Und es ist der Auslöser da, zum Beispiel meine Frau.
Genau.
Und die macht etwas, was jedes Mal so einen Trigger bietet, so einen Auslöser. Mir poppt was hoch und dann würde gesucht werden, was kann man denn, was steckt dahinter? Was ist der Trigger, das meine Erfahrung in der Kindheit, wo auch immer das herkommt. Und es würde sichtbar gemacht werden anhand einer Person.
Genau.
Und ich sehe das dann.
Du musst noch nicht mal wissen, was es genau ist, sondern
okay,
du stellst einfach die Person hin. Ne? Und dann gehst du erneut ins Spüren. Ne? So.
Und dann gehe ich ins Spüren und schaue wieder, was intuitiv kommt.
Und wenn du merkst, irgendwie in so einer Situation, da fühlst du dich eigentlich wie ein Achtjähriger oder wie ein Vierjähriger, dann kannst du auch nochmal den Vierjährigen nochmal neben dich stellen. Und das finde ich das Besondere jetzt daran, das macht so deutlich, ich kann diesen Vierjährigen neben mir sehen.
Deine Vierjährige.
Meine Vierjährige, also ich jetzt als Frau, meine Vierjährige. Und das ist kommt nochmal auf eine andere Weise bei mir an. Ich bin nicht diese Vierjährige, sondern das ist ein Teil von mir, das bin ich als Kleine so. Und die hat diese schwierige Situation damals erfahren und ich kann da von außen drauf schauen, so jetzt als Erwachsene. Und ich kann kann mal gucken, was braucht diese Kleine? Was hätte die da gebraucht? Und ich kann mich jetzt um die kümmern. Und das ist nochmal anders, als wenn ich das nur in mir mache, sondern so wirklich so mit Person oder mit Gegenstand. Es kommt nochmal auf eine andere Weise an, dieses Desidentifizieren. Also dieses, ich bin's nicht, ich bin nicht identisch mit der Vierjährigen, die jetzt gerade so hilflos ist oder so außer Betrieb.
Und wenn die erwachsene Marianne jetzt die Kleine sieht, die so ganz irgendwas braucht, ne? Und eigentlich stellt Marianne eben als Erwachsene fest, das kann ich auch alleine nicht vielleicht leisten, dann kann die Erwachsene einfach auch um Hilfe bitten. Was weiß ich, vielleicht ein therapeutisches Setting einberufen oder jemanden Unterstützendes mit ins Boot holen. Weil sie einfach die Kompetenz hat als Erwachsene, zu sagen, was braucht es denn, um die Situation gut zu machen? Also um die Bedürfnisse der Kleinen zu erfüllen auch. Ne? Und etwas nachzunähren.
Das ist jetzt ein Sonderfall, da nochmal was Therapeutisches. Also ich kann es auch in vielen Fällen selber wirklich machen, mich um die Kleine kümmern.
Ich bin gerade vom PESO beeinflusst.
Okay.
Ja, wir haben im Workshop Methode PESO kennengelernt. Es fließt alles zusammen. Und natürlich ist es auch, das eine ergibt das andere. Und das finde ich auch total spannend.
Und das Gute ist, es passt ja alles so gut zusammen. Weder Jacques Salomé hat alles irgendwie das Rad erfunden, noch Marshall Rosenberg. Also es ist sowas, was so ineinander greift.
Ja. Also das hat mir jetzt schon, das hat mir jetzt gefallen, das hat mich auch neugierig gemacht, gerade jetzt merkt, da mehr zu erfahren. Das habe ich auch ein Bild im Kopf, wie das stattfinden kann. So diese systemische Arbeit bei diesem Werkzeug SPR.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, also was mein Lieblings, also das innere Kind ist so ein Lieblingsthema, aber das andere ist noch das innere Dorf. Ja. Und da ist es nochmal vielfältiger, was man so an inneren Anteilen, die man dann so wirklich als Figuren, dem so eine figürliche Gestalt gibt.
Und das innere Dorf, ist das Schulz von Thun?
Das ist das innere Team, ja.
So verwandt, ähnlich?
Es hat Ähnlichkeiten, aber es macht es eben noch plastisch. Das finde ich nochmal, geht darüber hinaus. Weil ich habe eben diese Figuren für meine inneren Anteile, also das ist natürlich, habe ich mich damit beschäftigt, so im Seminar, und die sind mir irgendwie vertraut und ich kann so bildhaft sehen, wie die zueinander stehen. Also ich kann, dieses Bildhafte, das bringt uns irgendwie, das fördert dieses Spürbewusstsein, was fühlt sich richtig an? Das wollte ich vorhin auch noch gesagt haben, ja.
Ja. Das ist auch für mich ganz deutlich, wenn ich mit Menschen arbeite, die eine Essstörung haben, zum Beispiel eine Magersucht haben. wo dieses Spürbewusstsein ganz stark gestört ist. Also da wird, die versuchen ja ganz viel nicht zu spüren. Und über diese Brücke mit dem Visuellen und eben auch Haptischen gibt es so eine Möglichkeit, wieder mehr in Kontakt mit sich zu kommen. Mhm. Also auch ins Fühlen zu kommen. Das ist eine sehr große Unterstützung.
Und es ist ja außerhalb.
Mhm. Ja, genau.
Das ist dann auch so ein bisschen ungefährlicher. Also man kann außen Anteile, so eigene innere Anteile kann man anschauen, die vielleicht ganz schrecklich sind, irgendwie so ein Monster. Das sieht irgendwie dann ganz lustig aus, so von außen betrachtet. Mhm. Und das nimmt irgendwie was von diesem Drama und der Schwere.
Mhm. Dissoziieren.
Also die Erfahrung auch so in diesen inneren Dorfseminaren ist, dass es so eine große Leichtigkeit hat. Und so, was, es hat was Spielerisches und es ist überhaupt nicht so schambesetzt, irgendwie diese verschiedenen schrägen inneren Anteile zu haben, so, sondern die Leute kommen irgendwie, sind irgendwie sehr persönlich miteinander, plötzlich in Kontakt und es hat eben so, also es hat so eine Leichtigkeit.
Sind das zwei unterschiedliche Seminare? Innere Dorfseminar und SPR?
Nee, und also Im Oberbegriff SPR haben wir Seminare zum inneren Kind, innere Erwachsene. Also das heißt, Kontakt zum inneren Kind stärken und erwachsene Kompetenzen. Nee, Kontakt zum inneren Kind vertiefen und erwachsene Kompetenzen stärken. Das ist so ein Seminar, was wir zusammengehen.
Ja.
Und inneres Dorf, mehr Leichtigkeit und Lebensfreude mit dem inneren Dorf, das ist nochmal ein anderes Thema.
Und auch von SPR beeinflusst. Natürlich die GfK.
Die ist da drin.
Die ist sowieso immer dabei.
Die ist als Basis da einfach da. Ne? Ja. Und also wir beide geben einfach auch eben Seminar, wo wir GfK und SPR als Grundlagen sozusagen vermitteln. Ne? Mhm. Wir haben einen Bildungsurlaub zusammen und aber auch getrennt, dass wir das weitergeben.
Mhm. Also ein Seminar, wo beide Werkzeuge vermittelt werden.
Genau.
Auf einmal.
Ja.
Auf einmal.
wie lange dauert das Seminar?
Naja, 5 Tage.
Halt. Genau, weil ich dachte mir gerade, 2 Tage Einführungsseminar, gewaltfreie Kommunikation ist ja schon kompakt.
Ja.
Und dann,
ja, das ist natürlich ein Balanceakt. Von
okay, wir haben das Bildhafte, Symbolhafte, wir haben innere Kinder, innere Dorf, systemische Aufstellungen. Gibt es irgendwas, was noch vergessen wurde bis jetzt zu erwähnen, mit welchen Methoden und Werkzeugen SPR arbeitet?
Entweder sehe ich gerade was nicht.
Gut, wahrscheinlich gibt es dann in diesen bildhaften, symbolhaften ganz, ganz viele.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also unterstütze ich Visionen, unterstütze ich bestimmte Anteile in mir. Also auch in Partnerschaften kann man das ja sehr, sehr schön anwenden.
Der Beziehungsschal.
Da habe ich auch schon gedacht.
Beziehungsschal.
Ja.
Gut, da bringst mich auf die Frage und zwar. Was sind die Gründe, dass Menschen zu euch ins Seminar kommen mit diesem Werkzeug, mit dieser Methode SPR? Also ist das unterschiedlich zu gewaltfreier Kommunikation?
Das weiß ich nicht genau.
Oder ist nur
es geht eigentlich darum, in Beziehungen besser klarzukommen.
Ja.
Also das heißt, sei es in Arbeitsbeziehungen oder in privaten Beziehungen.
Und ich meine, im Text steht, im Ausschreibungstext steht schon immer auch dieses visuelle Werkzeug drin.
Ja.
Und das glaube ich, dass das bestimmte Menschen anspricht.
Ja. Das heißt, das Ziel ist das gleiche, Probleme lösen oder eine Sehnsucht erfüllen.
Ja. Lebendiger zu werden oder lebendigere Beziehungen mit sich selber und anderen zu führen.
Unterschiedlich ist die Art und Weise, wie das geschieht.
Mhm. Ja, also so eine Selbstannahme ist ja auch eine große Sehnsucht. Also das so, und
Selbstliebe.
Da finde ich das mit dem inneren Dorf für mich super. Mhm. Inneres Kindarbeit.
Ja. Ja, ich habe da auch ein Seminar zum Thema Selbstannahme und da arbeite ich eben auch damit.
Okay, wunderbar, jetzt habe ich zum ersten Mal eine Ahnung davon, wie es ausschauen kann und spricht mir auch sehr an.
Hast du noch was zum Beziehungsschal noch?
Ja, also der Beziehungsschal, der ist so praktisch die externe Visualisierung, also diese äußere Visualisierung von der Beziehung zwischen zwei Menschen. Und damit kann man eben auch arbeiten. Also zwischen, wenn zum Beispiel ein Paar verheiratet ist, hat Kinder, dann hat sogar mehrere Schals, also den Elternschal und den Liebesbeziehungsschal und den Partnerschaftsschal. Und dann können die auch in unterschiedlich gutem Zustand sein. Also oft ist es ja so, das Kind ist da, dann leidet so ein bisschen der Liebesbeziehungsschal möglicherweise. Und dann kann man sich bewusst machen, der braucht was. Wenn diese Liebesbeziehung gut sein soll, dann müssen wir was investieren.
Okay, wie schaut das dann aus? Angenommen, ich habe schon erwachsene Kinder, aber angenommen, ich bin jetzt in der Partnerschaft und es wird ein Kind geboren und die Liebe ist gerade, oder Sexualität ist gerade etwas eingeschlafen und ich komme zu euch ins Seminar, ich stehe dann da. Und von mir geht dann ein Schal weg.
Zu der Partnerin?
Zu der Partnerin, die als Person aufgestellt wird.
Zum Beispiel.
Kann auch was anderes sein.
Also man kann es auch mit Kuscheltieren und Gegenständen und irgendwie sowas.
Gegenstand oder Person steht dann auf der anderen Seite und da liegt ein Schal dort. Und dann gibt es noch ein paar andere Schale, eins zum Kind und eins zu einer anderen Qualität.
Ja, und vielleicht auch zu deiner Frau. Also hast du vielleicht drei verschiedene Schals, wie Marianne schon erzählt hat.
Ja.
Eben diesen Liebesbeziehungsschal, dann den Partnerschafts-, der den Alltag regelt und eben den Elternschal. Und wenn du sagst, es läuft nicht mehr so gut mit der Sexualität, weil das Kind jetzt gekommen ist, dann du wählst ja für jede Beziehungsqualitäten einen Schal aus und dann wählst du vielleicht einen Schal aus, der hat Löcher oder ist ganz zart.
Okay, jetzt sind wir schon beim Visualisieren wieder und bei den Gegenständlichen. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Schals, die alle unterschiedlich ausschauen.
Aber allein diese drei Schals, die können einfach nochmal im Unterbewusstsein mehr verankern. Diese drei verschiedenen Beziehungen, die hätte ich eigentlich gerne irgendwie, dass sie entspannt sind und dass es gut fließen kann. Und was braucht denn dieser Liebesbeziehungsschal, dass es irgendwie gut fließen kann? Also es überhaupt einfach erstmal sich bewusst machen, dass es den überhaupt gibt.
Zum Beispiel auch eine unterschiedliche Spannung, dass die drei Schals brauchen, ne? Also vielleicht haben die eine unterschiedliche Spannung, ne? Also wenn ich vielleicht die Dynamik, die ich als Partner habe, so um den Alltag zu regeln, ist vielleicht eine ganz andere Dynamik in dem Schal auch. Ne? Also auch spürbar, wenn man ihn anhält. Und Liebesbeziehungsschal braucht vielleicht ganz viel Weichheit oder keine Ahnung. Ne? Also dass sie auch so auch unterschiedlich gehalten werden. Und darüber kann ich mir das auch bewusst machen.
Wenn ich das jetzt verstanden habe, ich stehe da, habe diese drei Schals von mir, die ich selber aussuche. Und dann, wenn ich sie hinlege, dann zeigt es ja schon was auf, was ich ausgesucht habe.
Du legst sie nicht hin, du hältst sie.
Ich halte sie. Okay. Und dann habe ich praktisch wie so eine Mindmap vor mir, ich und drei Personen, Bezugspersonen.
Auch dieselbe, also deine Partnerin.
Du könntest sie natürlich aufteilen in drei unterschiedliche Anteile. Das könnte man natürlich machen. Aber erstmal hast du eine Person als Gegenüber, ne, die deine Frau vertritt.
Gut, und dann habe ich das spürbar, sichtbar vor mir. Und dann tritt es wieder ins Feld, wo ihr am Anfang gesagt habt, Intuition, intuitive, also das Spüren dann wahrscheinlich passiert dann, wenn ich da in der Handlung bin und in dem Visuellen, dann passiert etwas in mir wahrscheinlich.
Genau, du siehst die bei drei Schals vielleicht und sagst, welcher ist denn gerade irgendwie wichtig? Ne? Also wer sticht dir gerade ins Auge auch? Ne? Und vielleicht sagen, okay, ich kümmere mich erstmal um diesen Schal. Also du hattest ja nach der Liebesbeziehung gefragt. Und legst die anderen erstmal vielleicht beiseite. Und dann hast du diesen einen Liebesbeziehungsschal und beschreibst den mal. Was hast du denn da für einen Schal in der Hand?
Das heißt, es geht um Bewusstseinserweiterung dann in dem Moment?
In dem Moment dir bewusst werden, Sichtbarwerdung, Bewusstwerdung. Was ist eigentlich zwischen euch gerade?
Ja, was und braucht es?
Genau. Allein, dass du den Schal beschreibst, werden dir Dinge bewusst, die zwischen euch sind.
Und was fühlt sich stimmig an, was fühlt sich nicht so stimmig an? Und wo geht vielleicht mein innerer Kompass, mein Herz hin? Und was braucht es, um da jetzt in die Gänge zu kommen und was zu tun?
Welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt?
Komm in die Pötte und jetzt beweg dich.
das sagt denn ein innerer, anderer innerer Anteil? Der Antreiber vielleicht? Oder der dafür sorgen möchte, dass diese Beziehung auch weiterhin gut funktioniert?
Ja, ja gut, ich versuche es nur so nachzuvollziehen, wie kann das ausschauen? Wie kann es konkret gehen? Und ja, bekomme schon langsam mehr Ahnung davon.
Das mit den verschiedenen Schals, also sich die bewusst zu machen, das ist auch zum Beispiel wichtig in der Trennung. Also, dass du als Paar, ist möglicherweise der Liebesbeziehungsschal, habt ihr beide losgelassen.
Ja.
Trotzdem gibt es noch den Elternschal. Und selbst wenn die Liebesbeziehung keine mehr ist, dann könnt ihr trotzdem noch eine gute Elternbeziehung haben. Also, das sich bewusst zu machen, das gibt eben...
Da gibt es oft Verwechslung. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass es da Verwechslung gibt. Und
Okay. Und im Seminar, wenn es so ein Seminar gibt, dann stellt ihr dieses Modell vor und dann macht ihr Übungen mit den Personen, ihr zeigt das Repertoire, was es gibt, sodass die Personen dann vielleicht selber dann eben das nutzen können, um dann wieder weiterzugeben. Oder eine Kombination mit ihren Seminaren, das, was sie anspricht, so ein paar Übungen eben rauszuziehen und dann die GfK-Seminare zu ergänzen.
Ist beides möglich, also, ja. Zunächst geht es erstmal wirklich um die eigene Erfahrung. Ja.
Um das eigene Erleben und Heilung oder
Auflösen. Ja, und auch das zu integrieren, was das bedeutet, ne, wenn ich auf einmal mit diesen Werkzeugen arbeite.
Also als Selbstcoaching-Tool zu nutzen, für mich selber was mitzunehmen, um für mich selber gut zu sorgen.
So wie in der GfK, ich brauche erstmal ganz viel Übung in meinem Alltag. Und dann ist es natürlich irgendwann einfacher, als Trainer unterwegs zu sein.
Ja, ich denke schon wieder zu viel in Trainersituationen.
Naja, aber sich bewusst zu machen, ich habe diese verschiedenen inneren Anteile, also jetzt mit dem inneren Dorf, ist hilfreich in der Situation, wo ich zum Beispiel im Seminar stehe und ich habe Kopfschmerzen. Das ist ein Teil von mir, der hat Kopfschmerzen. So. Und es gibt aber noch in dem Dorf gibt's noch ganz viele kompetente Teile, die da übernehmen können. So. Also, dass ich einfach nicht mit diesem Kopfschmerzteil oder mit dem Teil, der irgendwie gerade irgendein Thema am Laufen hat, so identifiziert bin, sondern dass ich immer noch handlungsfähig bleibe.
In dem Fall eine konkrete Situation, Trainingskontext, dann in der Kraft zu bleiben.
Oder in einem Dorfseminar geht es auch darum, irgendwie so eine Moderatoren-Mediationsfigur irgendwie sich so herauszubilden, zu installieren bei sich im Dorf. Und die moderiert die Einigungsprozesse im eigenen inneren Dorf. Und das ist eine totale Übung, um mit Gruppen, in Gruppen zu moderieren. Mhm. Also dass halt klar ist, jeder ist gleich viel Wert hat und nicht eine Person, bloß weil sie am lautesten ist, kriegt allen Raum und alle anderen sind mir plötzlich verloren. So, ja. Das kann man schon im eigenen inneren Dorf üben.
Ja, und solche Situationen können durchaus auftreten im Seminar. Ja,
genau.
Oder eine Person ist sehr, weint oft oder kommt oft in ihre Emotionen und braucht sehr viel Raum. Wo wendet ihr persönlich diese Methode für euch? Gibt es da spezielle Gebiete, Bereiche, wo ihr das für euch überwiegend anwendet?
Na, immer wenn ich merke, es gibt irgendwie ein Unwohlsein, dann kann ich gucken, was ist denn, welcher Anteil von mir, also welche innere Person ist denn gerade irgendwie unzufrieden? Also die gibt irgendwie so einen inneren Widerstand. Dann ist das eigentlich ein Zeichen, ein Anteil ist nicht zufrieden, ist
braucht was. Ja.
Braucht was.
Die hast du wahrscheinlich alle benannt auch, oder? Hast du schon Namen dafür?
Ja.
Alle gefunden, schon entdeckt?
Ja. Nein, nicht alle. Und das ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Das Dorf ändert sich. Also.
Es gibt bestimmte Hauptpersonen, die da sind. Ne? Und aber dann denke ich, so eine habe ich auch bei mir. Ne? Ach, wie ist die denn auf einmal hergekommen? Ne? Noch gar nicht gesehen.
Ja.
Ja, also das ist schon sehr facettenreich und manche sind auch denn in bestimmten Situationen mehr aktiv und deutlicher wahrnehmbar als andere. Und das ist aber gut zu wissen, sich auszukennen im Dorf, wer alles da so wohnt. Weil manchmal ist es dann gut, ich habe doch noch eine Kompetenz, ne, im Dorf. Oder wer möchte sich denn im Dorf darum kümmern? Ne? Und dann kommt vielleicht ein Anteil zum Vorschein, der noch sonst mehr so im hinteren Teil wohnt.
Du hast ja vorhin noch das Beispiel genannt, wo du die Heilpraktikerprüfung gemacht hast. Dann ist in Riedorf. Wo gibt es noch Situationen, wo ihr sagt, da verwende ich es? Also nicht das innere Dorf, sondern andere
also ich hab,
Symbole, ja, Bilder.
Also ich hatte ganz auch ein Beispiel, wo ich Ohrenschmerzen hatte. Und ich war eigentlich ziemlich verzweifelt, weil Ohrenschmerzen sind irgendwas irgendwie, das fand ich ziemlich unerträglich. Und ich merkte so richtig, wie ich echt ins jammerige Kind ab, also so richtig am Jammern war. Ich will das gar nicht mehr, ich war einfach unglücklich. Ne? Und dann habe ich mich, gab es einen wachen Moment, irgendein Anteil von mir war wach und hat gesehen, wie holen wir das kleine, mein Symbol dafür, fürs innere Kind. Und das hat, die habe ich dann in den Arm genommen und habe mit ihr wie so ein kleines Kind gesprochen. Oh, du hast Ohrenschmerzen, es tut total weh, es ist total doof. Ne? Oh, soll ich dir ein Lied vorsingen oder irgendwas? Oder wollen wir mal gucken, was ich denn tun kann für dich? Ne? Und dann fiel dieser Erwachsenenanteil mich ein, dass sie Kügelchen hat.
Globulis.
Globulis. Und dann habe ich geguckt, wo meine Globulis sind, die für dieses Symptom eben zutreffend sind. Und dann habe ich sie gesucht und ich musste sie nicht mehr einnehmen.
Okay,
meine Ohrenschmerzen waren weg. Ja.
Das heißt, vorher hattest du Ohrenschmerzen und dir war nicht bewusst, da gibt es noch was, du verwenden könntest.
Ja, ich war so in meinem Schmerz verbunden und mit diesem Anteil, der so, oh, ich will nicht und so. Ne? Und, ja, und dann einfach durch diese Übung zu gucken, wer ist denn nicht noch da, und konnte ich diesen Wechsel, diesen Perspektivwechsel vornehmen. Ne?
Okay.
Mhm. Und indem man dann ins Handeln geht und sich kümmert, richtig, richtig plastisch, erlebt man sich ja als kompetente Erwachsene. Ja,
genau. Also das ist,
genau. Mhm. Und der fiel natürlich ein, Kügelchen.
Okay. Ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Dieses Werkzeug, dieses Kommunikationswerkzeug, wie man es immer sagen will, ist einfach eine Ergänzung für die gewaltfreie Kommunikation, oder kann eine Ergänzung sein, kann auch alleine stehen. Das Besondere daran ist, dass sehr viele Symbole verwendet werden, Gegenstände, sehr viel Haptik im Spiel ist, Bilder, Visualisierungen, systemische Aufstellungen, mit denen gearbeitet wird, Beziehungsschal. Und eins der Ziele ist, was ich im Kopf habe, ist Intuition eher fördern, das Spüren fördern, was fühlt sich stimmig an, was nicht. Das Intuitive mehr so herauskitzeln, also diesen Zugang eher, wenn man zu sehr im Kopf unterwegs ist, dass man diese Ressource, diesen Bereich, der auch uns Menschen gegeben ist, manchmal halt unterentwickelt ist. Dass man das einfach auch noch fördern kann und zusätzlich nutzen kann.
Genau, das Bewusstsein über diese eigenen inneren Anteile, die dann zu inneren Personen werden, so Dorfbewohnern, Bewohnerinnen, das fördert auch nochmal so das innere Entspanntsein mit sich. Also so das, die dürfen da sein. Also ich muss nicht mehr den Teil, der mutlos ist, irgendwie immer versuchen wegzuschicken. Der hat dann seinen Platz im Dorf, um den wird sich gekümmert. So, das macht irgendwie einfach eine totale innere Entspannung.
Und dieser mutlose Teil hat eine Qualität, die er einbringt.
Dieser mutlose Teil
hat eine Qualität, ne? Eigenschaften, die dieser Anteil einbringt ins Dorf, aber eben vielleicht nicht unbedingt bei der Heilpraktikerprüfung.
Okay. Wenn jetzt jemand draußen sagt, mich interessiert das, ich möchte es kennenlernen, weil ich einfach auch Spaß habe, an Symbolen, an bildhaften, an haptischen Geschichten, Intuition fordern möchte, etc. Wie findet ihr euch? Ich meine, es sind jetzt zwei Personen da, Marianne Schneider. Wie findet man dich über Niederkaufungen?
Gewaltfrei-Niederkaufungen.de.
Okay.
Ja,
und Petra Bierdimpfel, genialer Name. Ich hätte so gern, ich komme aus Bayern. Und ich heiße Peter Schmidt, und Schmidt heißen viele. Aber Bierdimpfel, cool.
Meine Kommunikationsseminare finden im Moment auch hauptsächlich über Niederkaufung. Ich habe für den Kommunikationsbereich keine eigene Webseite. Mich kann man unter Petra Biertümpfel finden, da kommt man aber eher auf die Kunst. Und ich schreibe mich mit, mein Vorname schreibt sich mit zwei T's.
Petra mit zwei T?
Ja, genau. Okay. Genau. Also Petra-Biertümpfel.de.
Okay.
Und wenn es soweit sein sollte, dass ich auch wieder eine Kommunikationsseite habe, dann wird es einen Link geben da drauf.
Genau. Und Seminare haben wir ja schon gesprochen, die Angebote. Wenn sich jemand mit dem Thema näher beschäftigen möchte, habt ihr einen Buchtipp dafür?
Also es gibt das Übungsbuch Einfühlsame Kommunikation von Monika Wilke. Das ist die Monika Wilke, die das nach Deutschland gebracht hat und die auch unsere Ausbilderin war.
Ja.
Zusammen mit der Josette Kolpert. Also das ist genau. Und die hat dieses Buch geschrieben. Von Jacques Salomé selber gibt es ein eher philosophisch-theoretisches Buch namens Esper.
Mhm. Das andere ist eher praxisorientiert.
Das andere ist praxisorientiert.
Ja.
Die meiste Literatur ist auf Französisch.
Also er hat über 70 Werke geschrieben und es gibt, glaube ich, noch Papa, was ist Liebe? Mhm. So ein Heftchen, was auch auf Deutsch übersetzt ist.
Habt ihr noch Tipps für Menschen, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen oder mit SPR? Also was ist so, wo ihr sagt, das wäre vielleicht für die Zuhörer interessant oder hilfreich, wenn jemand persönlich weiterkommen möchte mit einer dieser Methoden oder mit GFK?
Ja, ganz praktisch mal anfangen. Wenn ich so nachspüre oder möchte, so mehr Kontakt mit mir aufnehme, wie geht's mir gerade und so, was brauche ich gerade, sich dann mal für Gegenstände zu wählen.
Sich dafür Gegenstände
zu wählen. Ja, und so mal sich überraschen zu lassen, so, was für Informationen bekomme ich noch? Also was du auch angesprochen hast, wenn es ein Unwohlsein gibt, vielleicht kann ich erstmal dem nachgehen. Ah ja, und dann ziehe ich mal einen Gegenstand und beschäftige mich mal damit, ja, wie geht es mir gerade? Und dann sind wir ja schon auf der Spur, was ich brauche.
Ja.
Und für das Bedürfnis, mir da auch einen Gegenstand zu ziehen. Mhm. Ah, wie ist das, wenn ich das Bedürfnis nach Freiheit zu mir nehme?
Das heißt, ich gehe ins Wohnzimmer und schaue mich in der Küche und schaue, okay, was könnte ein Symbol für mein Bedürfnis nach Freiheit sein?
Ja, zum Beispiel. Oder wenn wir hier im Garten, hier im Garten gibt es natürlich auch viele schöne Dinge dafür.
Gut, ja. Zwetschgen.
Und was? Okay. Für das Bedürfnis nach was? Aber was ich auch ganz praktisch finde, das nutze ich immer wieder in Seminaren selber. Ich bin dabei, ein Seminar zu geben, habe aber irgendwie vorher ein Erlebnis gehabt, was mir echt noch quer liegt. Oder ich, wie gesagt, die Kopfschmerzen. Und ich kann mich gerade nicht drum kümmern. Bleiben wir mal bei dem Erlebnis, was vorher, was mir quer liegt, und ich kann mich nicht drum kümmern, dann wähle ich mir einen Gegenstand dafür, symbolisch, der es symbolisch ausdrückt, für diese Situation, die noch zu klären ist, und ich bringe sie nach draußen. Ich lege sie vor die Tür.
Okay.
Dann gebe ich meinem Unterbewussten das Signal, jetzt geht gerade nicht, aber ich kümmere mich nachher darum.
Okay.
Und wichtig ist, dass ich mich wirklich nachher um den Gegenstand wieder zu mir nehme und mich darum kümmere.
Ah.
Weil sonst kriegt mein Unterbewusstsein die Botschaft, nee, sie interessiert sich nicht für diese Dinge.
Ja. Ich habe den Eindruck, da gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, mit dieser Methode umzugehen.
Ja.
Wäre ein größeres Thema.
Das wäre ein größeres Thema. Ein Seminar besuchen.
Okay, ich habe jetzt hier zwei Frauen. Und möchte einfach auch die Chance nutzen, zu fragen, ihr habt Erfahrungen in eurem Leben gemacht und gibt es denn so eine Essenz oder so ein Fazit oder so eine, also irgendwas, was ihr sagt, na, das ist das mit meiner Erfahrung, was ich herausgefunden habe, was für mich extrem wichtig ist oder eine Erkenntnis ist. Und ich würde die gerne teilen, weil vielleicht jemand draußen ist, der noch dabei ist, oder vielleicht eine Inspiration dadurch bekommt. Gibt es da irgendwas von euch, wo ihr sagt, das ist etwas?
Ich glaube, also ich, im Moment ist mein Stand, es geht nicht über den Widerstand, es geht nur über die Annahme. Also von dem, was bei mir ist.
Kannst du es näher definieren, annehmen, was ist?
Wenn irgendwas in mir ist, was ich so gar nicht was mir quer hängt, was ich irgendwie nicht akzeptieren kann, dann kann ich es nur verändern, wenn ich es erstmal annehme.
Ich frage deswegen so nach, weil ich kenne es aus dem Buddhismus her, annehmen, was ist. Und ich habe oftmals den Eindruck, Menschen verwechseln das mit hinnehmen, was ist.
Ja.
Und ich kenne mich da auch so. Und deswegen frage ich das so nach. Wenn ich darunter verstehe, ich nehme an, dass ich im Widerstand bin, ich nehme an, ich akzeptiere, dass mich das aufregt.
Ich glaube, der Schlüssel ist die liebevolle Beobachterin in mir, also die das einfach so liebevoll registriert, ohne es zu verurteilen.
Dann,
das ist eine total starke Kraft.
Dann kann ich die Definition annehmen, was ist.
Ja.
Dann stimmen wir überein.
Okay.
Genauso sehe ich es auch. Und trotzdem brauche ich es nicht hinnehmen, sondern ich kann in die Handlung gehen und irgendwas tun.
Genau.
Und für mich ist es nochmal auch dieses wirklich ins Fühlen zu gehen. Also dieses Annehmen, was ist, wenn zum Beispiel Widerstand auftaucht. Okay, dann bin ich widerständig gegen das, was ist. Okay, dann anzunehmen den Widerstand. Aber das ist so nicht als abstraktes Ding, sondern wie fühlt sich denn Widerstand in mir an? Mhm. Ah, da wird's eng. Und wirklich in dieser körperlichen Erfahrung zu bleiben, weil dann, wenn ich darin bleibe, es verändert sich sowieso. Wenn dann löst sich irgendwie diese Art von Widerstand auf und ich komme woanders hin. Und dann habe ich einen neuen Platz. Und wenn ich mit dem Fühlen bleibe, dann, das führt mich ja zu meinen Bedürfnissen.
Also das körperliche Fühlen.
Das körperliche Fühlen,
wo ist es und wie fühlt sich das an? Und
Und dann taucht vielleicht auch eine Emotion aus. Aber auch die Emotionen, die hat eine körperliche Basis.
Mhm.
Und aus der GfK wissen wir, wir kommen dann zu unseren Bedürfnissen und wenn wir beim Bedürfnis sind, dann kommen wir zum Handeln. Dann sind wir wieder handlungsfähig.
Action.
Ja, dann können wir sagen, was brauche ich denn, was kann ich tun? Oder kann ich Marianne fragen, ob sie was für mich tut? Oder den Peter?
Okay, annehmen, was ist und fühlen.
Ja.
Dann sind wir am Ende. Marianne, Petra, vielen Dank für das Interview. Jetzt habe ich es endlich verstanden, was damit gemeint ist. Ich brauche das Buch vielleicht nicht ganz zu lesen. Oder ich besuche euer Seminar und nehme am besten meine Frau noch mit.
Gerne.
Vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Und ich hoffe, dass noch viele Menschen erreicht mit dem Thema.
Ja, dir auch. Alles Gute für dein Projekt.
Ja, vielen Dank und auch alles Gute.
Ja.